Die zweite Erklärung, die ich sehr sympathisch finde, stammt aus einem provokanten Aufsatz, den die amerikanische Politikwissenschaftlerin Suzanne Werner schrieb, als am Ende der 1990er Jahre die Diskussion über demokratischen Frieden sehr en vogue war. Werner erklärte, dass auch sozialistische Staaten selten Kriege führen. Es könnte ja sein, dass das Nicht-Kriegführen nicht an einem spezifischen System liegt, sondern lediglich an der Gleichartigkeit politischer Systeme. Der deutsche Politikwissenschaftler Christopher Daase hat diesen Punkt exzellent weiterentwickelt und darauf hingewiesen, dass Demokratien untereinander keine Kriege führen, weil diese Herrschaftsform weltweit in der Unterzahl ist. Eine schützenswerte Minderheit sozusagen. Daase dachte logisch weiter und fragte sich, was passieren würde, sollte es einmal mehr Demokratien als Nicht-Demokratien auf der Welt geben. Würde das Wegfallen dieser Besonderheit dazu führen, dass auch Demokratien ihre Konflikte miteinander mit Gewalt zu lösen versuchen? Schlussendlich finden wir auch in den politischen Systemen keine zufriedenstellende Antwort, weshalb es Kriege gibt. Wir haben zwar den Befund, dass Demokratien untereinander weniger Kriege führen, doch wir wissen nicht, weshalb. Wir haben den Befund, dass Demokratien mit anderen Systemen, allen voran autoritären Staaten, viele Kriege führen. Das einzige Argument, das man hier in Bezug auf Kriegshandlungen gelten lassen kann, ist, dass es in Demokratien schwerer ist, sie zu beginnen. Parlamente und die Gesellschaft müssen involviert, lange Prozesse durchlaufen werden, die am Ende, wenn ein Krieg verloren wird, mit dem Machtverlust einer Regierung enden können. Dennoch führen Demokratien deshalb nicht weniger Kriege. Kommen wir noch auf ein theoretisches Argument zu sprechen. Wie sehen Konstellationen aus, in denen sich sowohl demokratische als auch autoritäre Staaten unter den gleichen Bedingungen gleich verhalten? Nehmen wir ein herausragendes Beispiel. Die demokratischen USA, das demokratische Großbritannien und die nicht-demokratische Sowjetunion zogen gemeinsam gegen das autoritäre Dritte Reich in den Krieg. In einer Zeit, in der Nazi-Deutschland die größte Bedrohung für die Sicherheit Europas war, haben Demokratien und Nicht-Demokratien die Entscheidung getroffen, gemeinsam gegen diese Bedrohung vorzugehen. Das Gleiche kann man mit Blick auf den Zweiten Golfkrieg sagen, wo demokratische und autoritäre Staaten eine Allianz eingegangen sind, um Saddam Hussein aus Kuwait zu vertreiben. In den 1990er Jahren war es sogar eine Zeit lang so, dass man von einer Kriegsanfälligkeit von Demokratien sprechen konnte. Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die sich 1991 bis 1993 bildeten, gerieten in ihren Anfangsjahren in viele militärische Auseinandersetzungen. Und tatsächlich stellten die Forscher Dan Reiter und Alan Stamm in ihrer Studie Democracies at War fest, dass junge Demokratien mit schwachen Institutionen weitaus kriegsanfälliger sind als etablierte, die über starke Institutionen verfügen. Kriege können ein Werkzeug für den sogenannten Nation-Building-Prozess sein. Krieg als Ausnahmesituation führt zu einem Solidarisierungseffekt der Bevölkerung. Sie rückt näher zusammen, weil es ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Gegner gibt. Man nennt das Rally Round the Flag, wörtlich sich um die Flagge scharen. Diesen Effekt wollte angeblich Margaret Thatcher 1982 erzielen, als sie nach der argentinischen Invasion die Falklandinseln zurückerobern wollte, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Gleiches sagt die Forschung über den Angriff der argentinischen Militärjunta. Deren Strategie ging nicht auf. Die Militärs in Buenos Aires wurden gestürzt, die Demokratie wiederhergestellt.